Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch vor dieser Frage steht, wie geht's beruflich weiter? Ich brauche einen neuen Arbeitsplatz, ich brauche eine neue Wohnung. Wie geht es jetzt weiter, vielleicht mit der Familie? Bei mir ist im Moment so die Frage, wie wird es mit dem Wohnort? Mein Mann möchte nicht in Reda bleiben und er wird zum 1. August in Rente gehen. Dann die Frage, ziehen wir nach Nordenham? Bauen wir, kaufen wir oder haben vielleicht auch gar nicht der Ort, wo wir dann bleiben sollen. Auch sonst im Leben hatte ich immer wieder Situationen, wo ich mich entscheiden musste. Und im Endeffekt zum Rückblick kann ich sagen, ja, Gott war da, er hat geführt. Und das ist auch heute so, wie ich es erlebe, dass Gott da ist und Wege öffnet und einen Plan hat und wir nicht alleine sind. Wir haben in den 80er Jahren oder das war 84 ein Camp gehabt und da aus diesem Liederbuch gesungen ein Lied, das möchte ich einmal mal vorlesen von Andreas Malessa, damals war er auch noch relativ jung, aber er hat das schon so geschrieben und das war letztendlich auch die Erfahrung, die ich so bestätigen kann. Ich habe es bei YouTube oder beziehungsweise von YouTube bei euch reingestellt. Wer die Gemeinde-App hat, kann das da auch nachlesen. Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht. Ich weiß, ihm kann ich mein ganzes Leben anvertrauen. Weil Gott die Zukunft kennt, weil er mich wirklich liebt, gehe ich geborgen meinen Lebensweg nach Haus. Sein Weg ist kein Spaziergang. Das Ziel scheint oft sehr weit. Und vieles, was Gott tut, sehe ich nicht ein. Ich kenne dunkle Tage mit Schmerzen, Angst und Leid. Gott sprach zu mir, du bist doch nicht allein. Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht. Und ich fühle mich wohl, denn ich weiß, wo ich gehe. Weil ihn mein Glück interessiert, weil er mir Freude schenkt und seine Liebe meine Fehler korrigiert. Und wer so lebt, der hat gesehen, das ist ein lohnendes Leben. Der Weg, den Gott uns führt, hat Sinn und Ziel. Und ich wünsche uns, dass wir dieses immer auf unserem Weg erleben. Gott ist da, er führt. Und ich möchte einfach teilhaben lassen an den Gedanken, die mich so bewegen, auch Bibelstellen. Wie geht's weiter? Wie darf ich mich auf Gottes Führung und auf seinen Plan verlassen? Ich fange an mit einer Bibelstelle aus Psalm 32, Vers 8. Da steht, ich will dich unterweisen und lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Ja? Gott ist da, er sieht uns und er leitet uns mit seinen Augen. Gott selbst gibt auf uns Acht und zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Wenn wir ihn um Rat bitten, werden wir erkennen, in welche Richtung wir gehen sollen. Als Hannah nach dem Referendariat eine Stelle suchte, da waren überall offene Türen. Sie wollte nach Norddeutschland gehen und jede Schule hatte dringenden Bedarf und sie wusste gar nicht, wo sie zusagen sollte. Und da habe ich ihr ein Lied geschickt, das ich auch eingestellt habe. Das möchte ich auch gerne vorlesen. Woher weiß ich, was du willst, wenn ich mich entscheiden muss. Menschen raten mir so viel, Hilfen gibt's im Überfluss. Gott, du versprichst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Du bist da und umgibst mich von allen Seiten. Woher weiß ich, was du willst in der Hetze dieser Zeit? Lass mich lernen, still zu sein, mach zum Hören mich bereit. Woher weiß ich, was du willst? Dafür gabst du mir dein Wort. Danke, dass du zu mir sprichst. Meinen Weg erkenne ich dort. Daher weiß ich, was du willst. Deinem Wort vertraue ich. Ich will tun, was du mir sagst. Falsche Pläne, Herr, zerbrich. Ich denke, auch das dürfen wir beten. Falsche Pläne, Herr, zerbrich. Weil wir manchmal gar nicht genau wissen, wie es lang geht. Aber er hat auch die Möglichkeit, diese Pläne, die wir selber vielleicht haben und die wir für gut finden, zu zerbrechen, wenn wir nicht seinen Plänen entsprechen. Ja, bei Hannah war es dann letztendlich so, Sie hat eine ganz tolle Schule gefunden mit einer guten Schulleitung und einem netten Kollegium. Dazu hat sie ein schönes Haus kaufen können und ihr Mann hat auch noch eine Arbeitsstelle gefunden, obwohl das zunächst auch schwierig war. Aber da hat sie gemerkt, dass Gott alles vorbereitet hat und sie geführt hat, auch in der Entscheidung. Dieses Lied habe ich übrigens auch unserem Sohn weitergeleitet, der jetzt sein Studium abgeschlossen hat und vor dem Referendariat steht. Da denke ich auch, Gott führt auch da, dass er an die richtige Stelle kommt. Er darf da einfach vertrauen. Dann habe ich einen Vers aus Psalm 73, den Vers 24. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wir wissen, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält und dass er regiert. Wir haben ja auch gesungen eben, ne? Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst der Zeitenlauf. Aber hier haben wir die Verheißung, dass Gott für mein kleines Leben einen weisen Plan hat, nach dem er mich führt. Gottes Plan für mich ist immer weise und vollkommen. Manchmal denken wir, dass wir wissen, was gut für uns ist. Wir haben bestimmte Wünsche und Vorstellungen, aber Gott weiß es besser. Er kennt die Zukunft. Und dieser Vers geht noch über das Heute hinaus, weil es ja heißt, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Er kennt das Ziel und manchmal verlieren wir das oder diese Perspektive aus den Augen, aber letztendlich müssen wir zielorientiert leben. Gott nimmt uns am Ende in Ehren auf und er leitet uns bis dahin nach seinem weisen Plan. Dann aus meinem Lieblingsvers, aus dem Lieblingspsalm 139, die Verse 9 bis 10, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Hier sagt David, dass Gott ihn auch dann führt, wenn er eigene Wege einschlägt und vor Gott flieht. Auch hier sehen wir diese persönliche Führung. Ich werde von Gott gehalten und geführt. Das gibt mir Mut, wenn ich manchmal nicht weiß, wie es weitergeht oder welchen Weg ich einschlagen soll. Dann der Psalm 23, den wir sicherlich alle gut kennen, aber auch dort wird von der Führung gesprochen, wenn man da genau hinschaut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David war selbst Hirte und wusste, wie ein Hirte sich um die Herde und um jedes einzelne Schaf kümmert. Genauso ist Gott mein Hirte. Er weiß, wo es lang geht. Der Weg ist nicht nur auf sonnigen Höhen, sondern geht manchmal auch durchs dunkle Tal. Aber der Trost ist, dass der Hirte dabei ist. Er führt oder leitet, versorgt. Auf rechter Straße um seines Namens willen. Und sein Name heißt Jahwe, also ich bin für euch da. Weil Gott selbst sich treu bleibt, führt er uns. Das ist nicht unser Verdienst, ja. Er führet mich um seines Namens willen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil er so treu ist. Und David hat es bezeugt in Psalm 4, Vers 4. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. David hat in seinem Leben viel Schweres erlebt. Er musste vor Saul fliehen und sein Leben war ständig in Gefahr. Und trotzdem spricht er von der wunderbaren Führung Gottes. Er hätte verzweifeln können, aber er vertraute auf den Schutz und die Führung Gottes. Das sehen wir in ganz vielen Psalmen, wo er einfach beschreibt, wie die Umstände so schwierig sind und wie er ständig in der Gefahr besteht, dass seine Feinde ihn umbringen, dass er praktisch Angst um sein Leben haben muss. Und trotzdem im Endeffekt, am Ende sagt er, du hast mich wunderbar geführt und ruft die anderen auch auf, kennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Dann aus Jesaja 28, Vers 29, sein ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Das sollen wir uns immer wieder klar machen. Er hat wirklich einen wunderbaren Rat und er ist auch ja, in der Lage, diesen Plan umzusetzen. Wenn Menschen Ideen haben, sagt das ja noch nicht, dass sie auch fähig sind, das umzusetzen. Aber Gott hat die Möglichkeit. Und oft erkennen wir es erst im Rückblick, dass Wege gut waren, dass es wirklich perfekt war. Manchmal kommt die Hilfe spät, aber spätestens rechtzeitig. Und darauf dürfen wir uns auch verlassen, wenn wir selbst dastehen und sagen, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Was soll ich tun? Wir dürfen daran festhalten und vertrauen. Gott weiß auch um die Zeitplanung und wird zu seiner Zeit uns das schenken, was wir dann brauchen. Oft denken wir auch gar nicht über Führung nach. Wir haben unsere Wünsche und machen unsere Pläne so für die Zukunft. Ein Sprichwort sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Schon Jakobus hat dieses Thema angesprochen. Er schreibt im 4. Kapitel seines Briefes, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass Gott über unseren Planungen steht und wir von ihm abhängig sind. Wir haben weder die Länge unseres Lebens in unserer Hand, noch das, was auf uns zukommt. Ich finde dieses Lied so schön. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ist ja auch ein Psalmwort, Psalm 31, Vers 16. Ja, wir sind nicht die Herren unserer Zeit, sondern Gott steht über allem. Und sein Plan kommt letztendlich in Existenz. Neulich las ich einen Text zum Thema Führung und der Autor begann mit der Bibelstelle aus Markus 1, die Verse 16 bis 18. Da steht, als Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Was hat dieser Text mit Gottes Führung zu tun, habe ich mich gefragt. Das ist doch ein Text zum so Thema Ruf in die Nachfolge. Und doch ist es so, dass Jesus uns führt, wenn wir ihm nachfolgen. Jesus hat Petrus und Andreas keine Landkarte vorgelegt mit allen Orten, die sie mit ihm besuchen werden. Er hat ihnen auch nicht erklärt, was sie alles mit ihm noch erleben werden. Er hat nur gesagt, folge mir nach. Und das war auch bei all den anderen Jüngern so. Und dabei ist es immer automatisch so, dass Jesus führt, wenn wir ihm nachfolgen. Er kennt den Weg und wenn wir hinter ihm hergehen, dann bringt er uns ans Ziel. Die meisten von uns haben sicher irgendwann in ihrem Leben erlebt, wie Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Sie haben sich taufen lassen und gehen seitdem ihren Weg mit Jesus. Im Grunde geht alles in allen Büchern des Neuen Testaments darum, wie wir diesen Befehl Jesu, folge mir nach, ausleben. Nachfolge hat ihren Preis. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das steht in Lukas 14, Vers 26. Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, dass er bei ihnen an erster Stelle steht, dass er ihnen wichtiger ist als alles andere. Nachfolge ist nicht möglich, wenn neben Jesus andere Menschen oder auch das eigene Ich stehen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. In Matthäus 16, die Verse 24 bis 26, sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus erwartet von uns, dass wir uns selbst verleugnen. Das heißt nicht, sich selbst zu entwerten, aber es bedeutet, uns nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Unser Eigenwillen und unsere Selbstsucht sind die Wurzel von vielen Sünden. Das ist das Grundproblem des menschlichen Herzens. Und wenn wir Jesu Jünger sein wollen, müssen wir das eigene Ich verleugnen. Was heißt das? Ich übergebe Jesus das Recht, in meinem Leben zu regieren. Wir können es auch so sagen, unser Ich kommt vom Thron herunter und Jesus sitzt auf dem Thron. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir hatten damals so dieses Bild mit dem Thron und dann stand da Ich drauf, ein dickes Ich. Und dann kommt da ein Punkt nach dem I, dann sieht das I wie ein J aus, J-C-H, Jesus Christus sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Das ist gemeint. Und wir können das auch so in diesem Gebet finden. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, im Vater unser. Unser Ego hat die Tendenz, dass es selbst entscheiden will. Es will sich nicht ins Leben reinreden lassen. Aber ein Jünger muss lernen, seine Pläne ganz Gott unterzuordnen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Was bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Viele Menschen denken, es bedeutet, ich muss meine Leiden tragen, Konflikte aushalten, Schweres im Leben ertragen. Das ist überhaupt nicht das, was Jesus meinte. Wenn jemand damals sein Kreuz trug, bedeutete das, dass er zum Tod verurteilt war und nun mit dem Kreuz zur Hinrichtungsstätte geht. Wer sein Kreuz trug, für den gab es keine Möglichkeit mehr auszubrechen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein wie jemand, der auf dem Weg zur Hinrichtung ist. Das bedeutet, seine eigenen Vorstellungen in den Tod zu geben. Unser Selbst will in unserem Leben immer die Herrschaft haben. Die einzige Art, wie wir damit umgehen können, ist, uns täglich neu zu entscheiden, nicht mein Wille geschehe. Meine eigenen Vorstellungen, meine Wünsche, mein eigenes Selbst soll sterben. Ein Nachfolger Jesu weiß, dass er sich nicht mehr selbst gehört. Mich selbst in den Tod zu geben, heißt, ich erkenne an, dass mein Leben Gott gehört. Deshalb sagte auch Paulus in Galater 2, 19-20, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das ist ja das, was wir im Abendmahl feiern. Christus stirbt für uns, damit wir für ihn leben. Wenn wir unseren eigenen Willen dem Willen Gottes ausliefern, dann leitet er uns Schritt für Schritt. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir falsch abbiegen könnten oder verloren gehen könnten. Gottes Macht führt mein Leben zu seinem ewigen Ziel. Während Gott uns führt, weiß er noch immer, was er tut. Die unangenehmen Überraschungen, die uns auf dem Weg erwarten, überraschen ihn keineswegs. Mit seiner Hilfe können wir da durchgehen. Wir brauchen immer wieder neu das Vertrauen, dass sein Weg der beste ist. Er weiß Bescheid und deshalb möchte er das Steuer unseres Lebens übernehmen. Wer Gott das Steuer seines Lebensschiffs übergibt, erfährt, er steuert für dich. Zum Schluss möchte ich auf eine Entdeckung eingehen, die ich im Psalm 1 gemacht habe. Der Psalm beschreibt das Leben von gottlosen Menschen und von Menschen, die Gott lieben. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt dieser Psalm so: Wie glücklich ist der, der keinen Umgang mit Gottlosigkeiten hat, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Doch so ergeht es den Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht, wie die Spreu. Deshalb bestehen Gottlose nicht im Gericht und Sünder nicht in Gottes Volk. Denn Jahwe achtet auf den Weg der Gerechten, aber der Weg, den die Gottlosen gehen, führt sie in den Untergang. In diesem letzten Vers finden wir die wunderbare Verheißung, Jahwe achtet auf den Weg der Gerechten. Wenn Gott bei uns die Nummer eins ist, erleben wir seine Führung. Was kann es Besseres für uns geben, als dass Gott selbst über unserem Weg wacht? Zum Schluss ein Zitat von Paul Thouars Bern. Lass Gott deine Pläne machen, dann entdeckst du seine Führung. Amen.